Ja, guten Morgen. Vielen Dank, lieber Marc, für das herzliche Willkommen. In der Tat, wie man heute so schön sagt, ich habe die ganze Woche mit ihm abgehangen. Ja, wir waren schon viel unterwegs, haben viel gemeinsam gelernt. Ich schätze euren Pastor sehr. Seine Frau kenne ich leider nicht ganz so gut, aber ist auch eine wunderbare Person und dürft dankbar sein, mit Ihnen beiden unterwegs zu sein, hier mit Leipzig etwas zu bewegen. Danke, Marc, für deinen großartigen Job auch im BFP. Er ist ja auch im Präsidium unseres Bundes und trägt maßgeblich dazu bei, dass es nicht nur hier in Leipzig blüht, sondern dass es auch in Deutschland sonst blühende Landschaften gibt, geistlich gesprochen natürlich. Und ich habe viel von dir gelernt, Marc, und schätze dich sehr. Danke für die Einladung. Und ich freue mich, hier in Leipzig zu sein. Leipzig. Da geht man doch zu Fuß hin, oder? Wenn ihr das versteht, was damit gemeint ist. Also wenn ich die jüngeren Leute angucke, keine Ahnung, von was redet der. Früher hat man gesagt, da geht man zu Fuß hin. Das bedeutete so viel wie, das ist so gut, dass ich auch zu Fuß dahin gehen würde, selbst wenn es viele Stunden dauern würde. Das ist damit gemeint. Wieder was dazugelernt, ne? Also nach Leipzig, da geht man noch zu Fuß hin. Was für eine großartige Stadt. Ich bin sehr, sehr gerne hier und habe jetzt direkt bei der Nikolaikirche gewohnt. Um die Ecke ist die Thomaskirche, das Gewandhaus ist nicht weit weg und gibt so viele schöne Gebäude hier in der Stadt, so viel Geschichte, die hier mitschwingt. Bach, hallo Freunde, einer der größten Komponisten, die Welt hervorgebracht hat, hat hier gewirkt, oder? Ja. Auch ein paar wenige Bach-Fans sind dabei. Hallo. Was für eine großartige Stadt, in der ihr wohnen dürft. Ich beglückwünsche euch und liebt eure Stadt und gebt euer Bestes. Aber das tut ihr ja schon seit 90 Jahren. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch auch zu eurem Gemeindejubiläum. Ich glaube, 32 ist das hier gegründet worden und seit 35 seid ihr hier im Haus. Also da sind doch große Spuren gelegt. Und jetzt geht es darum, den Weg weiter fortzusetzen. Nikolaikirche, da habe ich natürlich versucht reinzukommen, habe es nicht geschafft, aber da draußen steht auch so einiges an der Kirchenwand oder auf Transparenten. Ein Satz ist mir aufgefallen, da stand drauf, 22 ist nicht 89. 22 ist nicht 89, damit ist natürlich gemeint, das jetzige Jahr ist nicht das gleiche wie 1989. Wir leben nicht in einer Diktatur. Das musste offensichtlich einigen gesagt werden. Aber natürlich denken wir alle an die friedliche Revolution 1989, die von dieser Stadt hier ausgegangen ist. Und auch heute ist es wieder nötig, dass eine Revolution durch unser Land geht. Und zwar eine Revolution des Glaubens, des Evangeliums, weil sich so vieles verändert hat. Und es geht darum, einen Unterschied zu machen in einer Welt, die immer diffuser wird. Nicht nur diverser, sondern auch diffuser. Und da braucht es unbedingt deinen und meinen Beitrag, damit das Licht von Jesus Christus vielen Menschen Klarheit und Wahrheit und Orientierung bringt. Könnt ihr Amen sagen? Und deswegen möchte ich heute über ein ganz zentrales Thema mit euch sprechen, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Es ist das zentrale Thema, übrigens auch von Jesus, Gott sei Dank, ja. Nicht nur mein Thema, sondern auch das Thema von Jesus. Und zwar tatsächlich das Thema, dein Leben soll einen Unterschied machen. Jesus drückt es anders aus, aber er meint genau das. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5. Viele von euch werden den Text kennen, aber wir wollen hier nochmal aufmerksam gemeinsam hören. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Doppelpunkt. Das ist wichtig. Doppelpunkt. Bibelleser wissen, dass das die Anfangsworte der Bergpredigt sind, nach den Seligpreisungen. Die Anfangsworte der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist sozusagen das Grundprogramm von Jüngerschaft. Das Grundprogramm des Lebens mit Christus und für Christus. Wie geht denn das konkret, Licht zu sein und Salz zu sein. Das entfaltet Jesus jetzt in der Bergpredigt. Die können wir natürlich heute nicht in Gänze lesen. Ich möchte euch die vier Hauptgedanken der Bergpredigt versuchen, mal in ganz kurzen Begriffen nahezubringen. Der erste Gedanke, den die Bergpredigt hat, also wie geht es, dass wir Licht sein können? Wie machen wir denn einen Unterschied? Wie kommt es dazu, dass wir positiv auffallen und Menschen sagen, wow, das ist großartig, danke für deinen Beitrag, jetzt habe ich verstanden, ich will auch dabei sein. Wie geht denn das? Wie kann ich zu einem solchen Menschen werden? Das Erste ist, was wir brauchen, wir müssen anders denken. Anders denken, Jesus fängt dann sofort an in der Bergpredigt mit Sätzen wie, die Alten haben gehört, zu den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch mit anderen Worten, ihr müsst anfangen, anders zu denken. Ihr müsst ausbrechen aus den alten Gedankenfestungen, aus den Gedankengleisen. Fangt anders an zu denken, um andere Ergebnisse zu sehen. Darauf werde ich gleich eingehen. Das Zweite, was Jesus betont, ist, dass wir anders leben sollen. Noch nicht handeln, das kommt gleich noch. Anders leben bedeutet, dass wir fokussiert leben sollen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zuteil werden. Das heißt, wir brauchen ein fokussiertes Leben, ein anderes Leben. Das Dritte, was Jesus betont, ist, dass wir anders reden sollen. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, dann verfällt er dem Gericht des Hohen Rates. Wenn jemand sagt, du Idiot, dann wird ihm das Feuer der Hölle zu schaffen machen. Da ist Jesus ganz schön heftig unterwegs. Und er möchte ganz klar unterstreichen, wenn du einen Unterschied machen möchtest, müssen deine Worte auch anders sein. Rede anders. Und das Dritte oder das Vierte, handle anders. Wenn du Almosen gibst, mach's nicht so wie die anderen, sondern mach's im Verborgenen, damit du dich nicht brüstest. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Handelt anders. Und am Ende heißt es dann ja auch in der Bergpredigt, ich vergleiche einen Menschen, der das tut, was ich gesagt habe, mit einem Menschen, der sein Haus auf ein festes Fundament stellt. Handle anders. Die vier Punkte. Seid ihr bereit? Vier Punkte. Und darin liegt die Kraft zu einem Leben, das einen Unterschied macht. Und das ist unsere Berufung. Es ist deine Berufung. Es ist eine wunderbare Berufung. Etwas einbringen zu dürfen in die Gesellschaft und ein Segen zu sein für andere. Dazu müssen wir gewisse Dinge eintrainieren. Das ist nicht einfach so, zack, der Herr kommt mit dem Heiligen Geist, jetzt sind wir plötzlich anders, sondern es geht darum, das einzutrainieren. Jüngerschaft heißt, Gewohnheiten einzutrainieren. Deswegen ist das kein kleines Programm für die nächsten Wochen, ja, oder vielleicht die nächsten Jahre. Anders denken. Mein erster Satz. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Albert Einstein hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass was anderes rauskommt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu denken und dann zu glauben, dass das Leben anders wird. Wir müssen anders denken. Schaut mal, das ist eine der allergrößten Herausforderungen für uns als Christen, ist es, mit Gott Schritt zu halten und mit seinem Denken Schritt zu halten. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Der denkt so viel größer als wir. In ganz anderen Dimensionen. Wir sind zu klein in unserem Denken. Wenn wir zu klein im Denken sind, dann springen wir auch zu kurz. Das ist so die entscheidende Herausforderung. Und wir sehen das in den Berufungsgeschichten der Bibel, dass Menschen immer total überfordert sind von dem, was Gott ihnen da anbietet. Mose, gehen, hol mal ein Volk raus. Was? Das Volk aus der Gefangenschaft rausholen? Ich? Das traue ich mir nicht zu. Ja, denke größer, Mose. Oder ein kleiner David, ja, an den hat überhaupt keiner geglaubt. Der achte Sohn auf der Wiese da draußen. Und Samuel sagt, das ist der neue König. Was der? Und wir könnten jetzt ganz viele Beispiele nehmen aus der Bibel, wo Menschen gelernt haben, lernen mussten, größer zu denken und mit Gott Schritt zu halten. Dein Denken ist zu klein. Größeres Denken ist die Vorstufe von Glauben, der empfängt. Und das Denken muss verändert werden. Kurze Geschichte dazu, um das deutlich zu machen. Es gab ein Experiment, John Maxwell erzählt es in einem seiner Bücher, ich finde das sehr bezeichnend. Vor vielen Jahren in den USA, in Kalifornien, hat eine Schulbehörde ein Experiment gemacht. Und sie hat 90 Schüler aus den verschiedenen Schulen des Distriktes ausgewählt und 3 Lehrer ausgewählt. Und erstmal die 3 Lehrer eingeladen. Das Komitee hat dann gesagt, wir werden ein Experiment machen. Wir wollen wissen, wie viel Leistung in den Schülern drinsteckt. Wir haben die 90 besten Schüler des ganzen Distriktes ausgewählt und ihr seid die besten Lehrer, die wir herausgefunden haben. Und ihr sollt jetzt mal ein Jahr lang mit diesen besten Schülern arbeiten. Wir wollen sehen, wie viel dabei rauskommt. Und den Schülern wurde das Gleiche gesagt. Ihr seid die 90 Besten und ihr bekommt die besten Lehrer. Mal sehen, was in einem Jahr an Leistung rauskommt. Na, man fühlt sich natürlich relativ gut, wenn die Schulbehörde sagt, du gehörst in den 3 Besten. Ne? Und als Schüler genauso, du gehörst in den Besten der Klasse. Ja, super, ich habe schon immer gewusst, hat nur noch keiner gemerkt. Ne? Dann haben wir ein Jahr gearbeitet, dann wurde abgerechnet und man hat gesehen, diese Klasse hat tatsächlich im Schnitt durch alle Fächer hindurch, oder diese 90 Leute, 30% bessere Leistungen gebracht als der Vergleichsmaßstab. Das ist ordentlich, oder? 30% bessere Leistungen. Und jetzt kommt die Auflösung. Die Schulbehörde sagt zu den Kindern, die 90, wir müssen euch was verraten. Ihr seid gar nicht die 90 besten Schüler des Distriktes. Wir haben euch ganz zufällig ausgewählt. Oh, wieso konnten ihr dann 30% bessere Leistungen bringen? Und die Lehrer wurden auch eingeladen. Und den Lehrern wurde gesagt, wir möchten euch was sagen. Das waren gar nicht die 90 besten Schüler im Distrikt. Da fühlten sie sich natürlich noch besser. Ja, super. Und die zweite Botschaft ist, ihr seid doch nicht die besten, auch nicht die 3 besten Lehrer im Distrikt, ihr seid ganz normale Lehrer. Der Unterschied ist, sie haben geglaubt, sie haben gedacht, dass die besser sind und deswegen haben sie auch bessere Leistungen gebracht. Könnt ihr den Gedanken verstehen? Denke anders. Wir können nicht die gleichen andere Ergebnisse erwarten, dann werden wir gleich denken. Wir müssen mit Gott Schritt halten. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken über euren Gedanken. Wir müssen größer denken, wenn wir diese Welt erreichen wollen. Wenn wir einfach immer nur das Gleiche machen und die gleichen Vorstellungen haben, werden wir niemals eine veränderte Wirklichkeit sehen. Ich mache euch Mut, revolutionär zu denken, Kirche nochmal ganz neu zu denken. Und euer Pastor ist jemand von denjenigen, das schätze ich sehr, der auch überall rumguckt. Was geht denn noch? Was könnte man nochmal anders machen? Anders Dinge anders machen ist nicht einfach nur modern oder schön oder irgendwie hip oder so. Es geht ja um mehr Frucht. Amen. Es geht darum, dass die Kirche mehr glänzt und mehr Menschen angezogen werden. Erster Punkt, denke anders. Zweiter Punkt, der ist total wichtig, dass wir anders leben. Was heißt anders leben? Anders leben heißt in diesem Zusammenhang fokussiert zu leben. Wir haben jetzt ein Jahr Jubiläum gefeiert. 90 Jahre haben wir noch nicht, ein Jahr. Ein Jahr Fokuskirche Düsseldorf. Wir haben früher anders geheißen, aber wir haben gedacht, wir müssen uns einen neuen Namen geben aus verschiedenen Gründen. Jetzt heißen wir Fokuskirche. Warum haben wir uns den Namen Fokuskirche gegeben? Weil wir die Empfindung haben, dass die jetzige Generation, und damit meine ich vor allem die Jüngeren, ja, ohne ihnen was Böses sagen zu wollen, dass wir so wahrnehmen ist, die jetzige Generation hat keinen Fokus. Die leben so 1000 Möglichkeiten. Es ist auch wirklich nicht einfach. Die Multi-Optionsgesellschaft, in der wir leben, du kannst fast alles machen. Du kannst in New York studieren, du kannst nach Moskau gehen, was auch immer. Du hast so viele Möglichkeiten, wenn ein bisschen Geld da ist. Aber dann gibt es auch noch Unterstützungen. Und ja, die Leute sind nicht fokussiert. Die machen mal dies, machen mal jenes und sind auch ein bisschen sprunghaft, halten oft auch Dinge nicht durch. Was diese Gesellschaft braucht, ist Fokus, ihr Lieben. Könnt ihr mir glauben? Könnt ihr mir zustimmen? Ja, danke. Die Empore ist auch echt hilfreich. Was wir brauchen auch als Kirche ist, wir müssen fokussiert unterwegs sein. Jeder Einzelne für sich genommen. Fokus zu haben. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut mal, wir haben ja alle jetzt die Corona-Zeit hoffentlich hinter uns. Und wie viele Leute sind nicht mehr da? Sind weggeblieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in vielen Kirchen fehlen 30-50% der Mitglieder, die vorher da gewesen sind. Wo sind die? Lieber Freund, beim Livestream, komm aus dem Sessel und komm wieder in die Gemeinschaft des Glaubens. Warum ist das so wichtig? Weil die Gemeinschaft des Glaubens nicht einfach nur Geselligkeit ist, sondern sie ist ein identitätsstiftender Raum, der uns Kraft gibt, anders zu leben. Weil ich durch meinen Bruder, durch meine Schwester angefeuert werde, auf das Wesentliche zu achten. Dwight L. Moody, einer der großen Evangelisten des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, Gott bewahre mich davor, in etwas erfolgreich zu sein, das ohne Bedeutung ist. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir fokussiert sein. Wenn man eine Stadt erobern wollte, früher, in früheren Zeiten, als es noch Kanonen gab und auch Stadtmauern, dann hat man nicht einfach wahllos auf die Stadt draufgefeuert, sondern immer auf einen Punkt, immer auf den gleichen Punkt, fokussiert, so lange drauf geschossen, bis die Mauer durchgebrochen war. Das ist das Geheimnis von anderen Ergebnissen, fokussiert unterwegs zu sein. Was meine ich damit? Es ist so wichtig, dass wir uns ganz neu committen und sagen, als erstes in meinem Leben kommt Gott. Und das muss ich runterbrechen bis in meinen Terminkalender. Das muss ich runterbrechen bis in meinen Geldbeutel. Das muss ich runterbrechen bis in meine Lebensplanung. Wenn das geschieht, wird dein Leben erfolgreich sein. Weißt du, hat mal ein Wissenschaftler in Nürnberg gesagt, ein Professor für Soziologie. Er meinte, in der Konzentration der Kräfte, der Gedanken, der Ausrichtung ist ein normalsterblicher Mensch einem Genie bei weitem überlegen. In der Konzentration ist ein Normalsterblicher dem Genie bei weitem überlegen. Damit will er sagen, wenn wir fokussiert leben, wenn wir unsere Berufung verstanden haben und die Berufung zum Mittelpunkt unseres Lebens machen und nicht zum Beiwerk des Lebens, dann werden wir Frucht bringen, die größer ist als das, was wir bisher gesehen haben. Könnt ihr das glauben? So wichtig, fokussiert unterwegs zu sein, an Bord zu sein, zu sagen, Jesus ist mein Leben, die Kirche ist mein Raum und ich habe einen Auftrag und da herum baue ich mein Leben und nicht umgekehrt. So wichtig, dass das Zentrum ist und von dort aus entfaltet sich Leben, fokussiert Leben, anders Leben, das ist so wichtig. Weißt du, jetzt hat mal jemand gesagt, die meisten großen Ziele werden deswegen nicht erreicht, weil wir unsere Zeit darauf verwenden, Zweitrangiges zuerst zu tun. Die meisten großen Ziele werden nicht erreicht, weil wir uns mit zweitrangigen Sachen aufhalten. Uns verzetteln in der Vielfalt des Lebens. Die Antwort heißt, handle oder lebe anders. Weißt du, das hat was mit kleinen Schritten zu tun, Gewohnheiten einzuüben. Gewohnheiten einüben, Gebetsleben einüben, Treue einüben, Verbindlichkeit einüben, Dienst einzuüben, Zeugnis einzuüben. Das sind Dinge, die man als Gewohnheit ins Leben einbaut und irgendwann mal werden sie zur Gewohnheit. Dann würden sie ganz selbstverständlich, wenn ich am Sonntagmorgen irgendwo aufwache, selbst in meinem Urlaub, ich muss in die Kirche gehen. Meine Frau sagt, nee, wir haben doch Urlaub, lass uns mal liegen bleiben. Ich muss in die Kirche gehen. Warum? Weil es meine Gewohnheit ist. Ich fühle mich nicht wohl, am Sonntag da rumzuliegen und nicht mit anderen angebetet zu haben. Geht's ja auch so mal, keine Ahnung. Es müsste ja nicht so sein wie bei mir, aber ich will beten. Ich möchte Gemeinschaft haben. Warum? Weil ich es mir eintrainiert habe. Es ist ein Bedürfnis von mir geworden. Wenn du jeden Morgen Kaffee trinkst und irgendwann mal gibt's keinen Kaffee am Morgen, dann weißt du, was ich meine. Darum geht es, ja. Die kleinen, disziplinierten Schritte, die keiner sieht, führen zu den Resultaten, die jeder möchte, Craig Rochelle. Die kleinen, disziplinierten Schritte, die keiner sieht, führen zu den Resultaten, die jeder möchte. In deinem Leben bringen dich deine Neins weiter, nicht deine Ja's. Der dritte Punkt ist, rede anders. Anders reden. Wozu hat uns Gott die Sprache gegeben? Um Informationen auszutauschen. Stopp! Die Ampel ist rot, nicht weitergehen, es könnte gefährlich sein. Ist wichtig, nicht wahr? Wenn der andere es nicht gecheckt hat. Das ist eine wichtige Information. Komm zum Essen, das Essen ist fertig. Die Information ist vielleicht sogar noch wichtiger. Also man sagt dem anderen etwas, um ihn zu informieren über die Dinge, die gerade stattfinden. Und ich möchte euch eins sagen. Wenn wir bei der Stufe stehen bleiben, haben wir noch nicht verstanden, warum uns Gott die Sprache gegeben hat. Gott hat uns die Sprache nicht gegeben oder nicht nur gegeben, um Informationen auszutauschen, sondern um Wirklichkeiten zu schaffen. Realitäten zu schaffen. Worte schaffen Realitäten. Ich möchte euch mal einfach den Ratschlag geben. Hier sind einige Leute, ich sehe schon so Elim Urgestein, ich habe vorhin mit euch gesprochen, schon seit 80 Jahren hier in der Kirche, lange verheiratet, ihr auch, großartig, wir haben einen riesen Respekt und ich hoffe, ihr seid alle glücklich verheiratet, aber ich möchte mal ein kleines Experiment mit nach Hause geben. Wie wäre es, wenn du, lieber Bruder, heute den ganzen Tag deiner Frau alle wunderbaren Komplimente sagst, die dir je in deinem Leben eingefallen sind. Und dann schauen wir um 10 Uhr, wenn er ins Bett geht, wie deine Frau drauf ist. Ich denke, die wird richtig aufgeblüht sein. Oder? Naja, will jetzt nicht zu persönlich werden, aber wenn du Menschen mit den richtigen Worten begegnest, blühen Menschen auf. Warum blühen Menschen in der Kirche auf? Weil sie Worte hören, die sie nicht mehr vergessen können. Du warst Worte des ewigen Lebens, Jesus. Wo sollen wir denn hingehen? Die Worte sind es, die Menschen verändern. Positive Worte, Worte der Wertschätzung, Worte des Glaubens. Ich habe meinem Sohn mal ermahnen wollen, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Dann habe ich gesagt, Volker, komm mal her, ich muss dir was sagen. Ja, ich weiß schon, Papa. Wie? Du glaubst an mich. Ja, stimmt, ja. Woher weißt du das? Ja, das sagst du ja halt immer. Also er hat ganz tief verinnerlicht, Papa glaubt an mich. Also so schlimm kannst du nicht werden. Das hat mich natürlich gefreut. Es gab mal eine junge Frau, oder vielleicht auch eine Frau im mittleren Alter, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die hat als kleines Mädchen von ihrer Mutter immer folgenden Satz gehört. Sabine, hör auf zu singen. Es ist schräg, du kannst nicht singen, hör auf. Das hat sie immer wieder gehört, dann ist sie verstummt. Sie hat eigentlich gerne gesungen als Mädchen. Dann ist sie verstummt und hat nicht getraut, sich nicht getraut zu singen. Und irgendwann, viele Jahre später, kam sie in die Kirche, ist von Jesus angesprochen worden. Ihr Herz ging auf, die saß irgendwo da hinten in der vorletzten Reihe und dann wurde gesungen und die dachte sich, ah ja, hier singen ja alle mit, da kann ich es auch mal probieren. Und dann fing sie an mitzusingen und war irgendwie mutig. Nach dem Gottesdienst dreht sich der Mann, der vorher gesessen hat, zu ihr um und sagt, wow, sieh mal, aber eine schöne Stimme. Als er das sagte, war es, als wenn irgendwas platzte in ihr. Eine Blockade plötzlich in sich zusammenbrach. Was? Ich kann singen? Ist das wirklich wahr? Sie ist so ermutigt worden durch diese positiven Worte, dass sie irgendwann mal später im Chor gelandet ist und später im Lobpreisteam und heute in der Gemeinde mitsingt, weil jemand ihr Worte gesagt hat, die ihr Leben verändert haben. Hey, wir sollten auf unsere Worte aufpassen. In den Sprüchen heißt es einmal, Worte sind eben nicht nur Informationen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht könnt ihr das mal einblenden. Das ist ein Unfall. Und zwei Autos sind zusammengekracht. Und es wurde ein Test gemacht, um herauszufinden, wie Sprache Vorstellungen beeinflusst. Zwei Gruppen, à 10 Personen, wurden auseinandergesetzt. Jeder Gruppe wurde dieses Bild gezeigt. Der ersten Gruppe wurde folgende Frage gestellt. Wie schnell war das eine Auto unterwegs, als es in das andere Auto reingefahren ist? Wie schnell war das Auto unterwegs, als es in das andere Auto reingefahren ist? Die andere Gruppe bekommt das gleiche Bild und fast die gleiche Frage. Wie schnell war das eine Auto unterwegs, als es in das andere Auto hineingerast ist? Nur ein ganz, ganz kleines Wörtchen war anders. Und die Schätzungen, wie schnell der eine unterwegs gewesen ist, sind sehr weit auseinandergegangen. Das kleine Wörtchen hineingefahren oder hineingerast, schafft eine völlig andere Vorstellungswelt. Die einen sagten 50 und die anderen sagten vielleicht 80 oder 100. Und entsprechend bekommst du dann auch Gefühle gegenüber dem Fahrer, ne? Weil wenn ein Fahrer mit 80 oder mit 100 durch die Fußgängerzone fährt, dann wirst du richtig sauer auf den. Verbrecher, der muss ins Gefängnis. Aber wenn er mit 30 unterwegs war oder mit 50, hätte bloß 30 fahren dürfen, das hätte mir auch passieren können. Merkt ihr was? Worte haben die Kraft, Wirklichkeiten zu schaffen. Deswegen achte auf deine Worte. Sprich das, was Gott sagt über dein Leben. Sprich Wahrheit aus. Sprich in Liebe mit deinem Nächsten. Und du wirst sehen, die Welt verändert sich. Probier's mal in deinem Büro, in deiner Schule aus. Sei mal der positivste Mensch am ganzen Campus. Und dann schau mal, was dann passiert. Du wirst die Welt verändern. Und das Letzte noch. Handle anders. Jesus sagt es, dass wir anders handeln sollen als unser Umfeld. Und wir könnten so viele Beispiele bringen, wo das deutlich wird, dass ein anderes Handeln eine andere Wirklichkeit schafft. Oft ist es mit dem Handeln nämlich genau unser Hauptproblem. Wir haben alles verstanden, aber das dann auf die Schiene zu bringen, das im Alltag umzusetzen, daran hapert es häufig. Ich möchte euch kurz zwei Beispiele erzählen, die mich total bewegt haben und die mich inspiriert haben, nicht nur Worte zu machen, sondern auch Taten folgen zu lassen. Die Kirche, in der ich zum Glauben gekommen bin, war eine ganz, ganz kleine Kirche. Aber von Anfang an hatte sie eine große Liebe für Ausländer. Das war in den 80er Jahren. Da hatten wir so eine ganze Welle von Tamilen, die nach Deutschland kamen, Leute aus Afrika, die nach Deutschland kamen. Später kamen Leute aus dem Nahen Osten und so. Mein Pastor war Missionar vorher gewesen. Und er wäre auch gerne Missionar geblieben. Aber Gott hat zu ihm gesagt, du bleibst hier in diesem kleinen Ort hier in Südbaden. Hier wird jetzt Gemeindearbeit gemacht. Das war eine echte Überwindung für ihn. Er wollte gerne raus zu fremden Menschen und Kulturen. Und diese Liebe zu den Fremden ist ihm geblieben. Und es hat auch die Gemeinde geprägt. Wir haben mit 25 angefangen. Heute hat die Kirche, das ist ein 10.000 Einwohnerort, 350 Mitglieder. Und es ist stadtbekannt. Jeder kennt die Kirche. Und sie haben etwa 100 Ausländer als Mitglieder in der Kirche von den 350. Die haben dort ein Zuhause gefunden. Die haben keine eigene Kirche gegründet, sondern sie sind in dieser deutschen Gemeinde geblieben, weil das ist meine Kirche, das ist mein Pastor, das sind meine Geschwister. Wie großartig ist das denn? Selbst die Stadt ruft immer wieder bei der Kirche an, wenn irgendwelche Asylanten kommen oder mit Menschen, die Schule nicht fertig wird, könnt ihr uns helfen. Und die Kirche kann helfen. Eines Tages steht der Pastor vor den Türen des Edeka-Marktes und wartet auf seine Frau. Da sieht er zwei Türken, die am Eingangsbereich des Edeka-Marktes stehen und die sprechen miteinander. Ein großes Plakat hängt dort im Schaufenster von dem Edeka-Markt von der Kirche, irgendein Konzert. Und da fragt der eine Türke den anderen, freie Christengemeinde, wer ist denn das? Was sind das für Leute? Da schaut der andere ihn an und sagt, das sind die, die uns lieben. Und der Pastor steht daneben und kriegt's mit. Dem kommen die Tränen und denkt sich, genau das wollten wir auch erreichen. Das sind die, die uns lieben. Der Co-Pastor, und damit komme ich zum Schluss, die Band kann ganz schön nach vorne kommen, ist mein guter Freund Didi. Der Co-Pastor hat diese Genetik auch in sich aufgenommen. Es kam ein Flüchtling aus Sierra Leone. Er hatte sich bekehrt, Christ geworden und dann ging das richtig rund. Sein Vater wollte ihn umbringen, sein Bruder wollte ihn umbringen, sein Onkel wollte ihn umbringen, weil er ein Moslem gewesen ist. Und er musste das Land verlassen, Hals über Kopf und kam nach Deutschland. Und dann kam er in diese kleine Kirche rein und hat dort ein Zuhause gefunden. Ja, was man halt dann so macht. Antrag stellen, zum Ausländerbehörde gehen, alles probiert. Alles abgelehnt, keine Chance. Er bekam schon die Ankündigung, dass er ausgewiesen wird. Er war total verzweifelt. Was soll ich machen? Didi, du bist mein Pastor. Was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr weiter. Und Didi denkt sich, ich muss mal mit dem Rechtsanwalt sprechen. Hat dann mit dem Rechtsanwalt gesprochen. Und er sagt dann zu ihm, es gibt eine einzige letzte Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte. Man könnte den Mann adoptieren. Didi, das muss ich jetzt dazu sagen, Didi ist Junggeselle. Er ist Single. Er wollte sein Leben lang natürlich auch heiraten und eine nette Frau kennenlernen. Hat nicht geklappt. Er war immer alleine, solo. Und jetzt soll er einen jungen Mann adoptieren. Und er denkt sich, egal, sei es drum. Wenn ich ihn retten kann, mache ich's. Er adoptiert den jungen Afrikaner. Er wird sein Sohn und heißt jetzt so, wie er heißt. Das ist nicht großartig, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Einige Zeit später kam eine junge Frau aus Sierra Leone. Aus dem gleichen Land, wo der junge Mann herkam. Die beiden sahen sich, verliebten sich und heirateten. Jetzt hatte der Didi einen Sohn und eine Schwiegertochter. Und es dauerte gar nicht lange, da ging es weiter. Erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind, drei afrikanische Kinder. Jetzt ist Didi auch noch Opa. Und wenn ich ihn heute besuche, dann sehe ich die drei afrikanischen Kinder, wenn die Opa Didi sehen. dann rennen sie auf ihn zu und sagen, Opa Didi, Opa Didi, und setzen sich auf seinen Schoß. Und plötzlich schenkt ihm Gott all das, was er nie hatte und nie zu träumen gewagt hatte, weil er anders gehandelt hat. Es zahlt sich aus. Gott verändert die Welt und wir anfangen, anders zu handeln. Und ich möchte euch jetzt gerne einladen, mit mir aufzustehen. Ich möchte euch mit reinnehmen in diesen Ruf Gottes. Diesen Ruf Gottes, der ja uns alle betrifft. Wenn du nicht aufstehen kannst, ist auch okay. Aber wenn du kannst, dann steh einfach mit auf. Und wir wollen einfach uns nochmal ausstrecken. Und ich möchte die Predigt nicht beenden, ohne dir die Chance zu geben, persönlich zu reagieren. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe mit Jesus noch nicht so viel am Hut. Ich kann das gar nicht so richtig einordnen. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, auch wenn du am Livestream bist, das ist eine Verheißung. Wenn du noch nicht drin bist in dem Leben mit Christus, ist das heute deine Verheißung. Du kannst ein Leben führen, was einen Unterschied macht, wenn Christus dein Zentrum ist. Und wenn du schon länger mit Christus unterwegs bist, wäre es heute eine gute Entscheidung zu sagen, Jesus, hilf mir, dieses Trainingsprogramm mit nach Hause zu nehmen und Tag für Tag meine Übungen zu machen. Anders denken, anders leben, anders reden und anders handeln. Das ist das Trainingsprogramm, was ich dir jetzt weiter mit auf den Weg geben möchte. Jesus, wir danken dir, dass wir eine großartige Aufgabe haben, einen großartigen Ruf haben, anders zu sein, Licht der Welt zu sein, Wahrheit und Klarheit in eine Welt zu bringen, die so durcheinander ist. Die Welt braucht die Kirche. Die Welt braucht Christen, die mit Christus unterwegs sind. Und wir wollen solche Menschen sein. Und ich möchte dich jetzt einladen, einfach eine Entscheidung zu treffen, ganz neu, dich auf diesen Weg einzulassen und zu sagen, Jesus, ich möchte diesen Weg beschreiten und darin wachsen. Wenn du jetzt zu Hause bist an deinem Livestream und sagst, ich möchte heute mein Leben in die Hand von Jesus Christus legen, dann sprich aber dieses folgende Gebet mit und die anderen auch, wenn ihr hier im Raum seid und sagt, mit Christus mache ich heute meinen Anfang. Dann lass dieses Gebet dein Herzensgebet werden. Jesus, ich danke dir, dass du mich rufst heute Morgen. Ich danke dir, dass ich ein Teil deiner Familie sein darf. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und alle Schuld, die mich von Gott getrennt hat, überwunden hast. Heute gebe ich dir mein Leben und sage, komm und sei das Zentrum meines Lebens. Und bring mich in dieses Leben rein, was du für mich vorgesehen hast. Ich sage ja und ich folge dir und ich glaube dir. Amen.